Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und jetzt geht es um einen der originellsten deutschen Staatsrechtler, einen brillanten Philosophen des Rechts. So jedenfalls sprechen seine Bewunderer über Carl Schmitt. Obwohl er sich dem nationalsozialistischen Regime richtig an den Hals warf, die Mordtaten Hitlers, die Nürnberger Rassegesetze intellektuell, juristisch begrüßte und begründete, als Kronjurist Hitlers gilt er bis heute. Was ihm seine Gegner, wenn auch widerwillig, zugestehen, er schrieb wie ein Schriftsteller. Seine Artikel, Vorträge, Bücher in einem blitzenden Stil. Und das sei nicht nur Talent, sondern Wesenszug und Bestimmung. Sogar sagt jetzt der Literaturwissenschaftler Andreas Höfele in seiner umfangreichen Studie Carl Schmitt und die Literatur. Guten Morgen, Herr Höfele, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Herr Scholl.
Carl Schmitt ist sehr alt geworden, Herr Höfele, noch im 19. Jahrhundert geboren, 1888 mit 96 Jahren gestorben, 1985. Zeitlebens hat er Bewunderer, Anhänger, Schüler gehabt in prominenten intellektuellen akademischen Kreisen und das ging nach 1945 immer weiter, eigentlich bis heute. Erklären Sie uns, was an diesem Mann anscheinend so faszinierend war und ist.
Ganz generell gesagt, vielleicht gefährliches Denken. Bei der ersten Kontaktaufnahme, einer der ersten Kontaktaufnahmen Ernst Jüngers mit Schmitt, schreibt Jünger, ihnen ist da was ganz Besonderes gelungen, eine besondere kriegstechnische Erfindung, eine Mine, die lautlos explodiert. Man sieht, wie durch Zauberei die Trümmer zusammensinken und die Zerstörung ist bereits geschehen, ehe sie ruchbar wird. Zwei Wörter hier besonders signifikant, denke ich, Zauberei und Trümmer. Schmitt zertrümmert Denkgewohnheiten, etablierte Meinungen, den herrschenden Konsens, insbesondere den des demokratischen Parlamentarismus. Und er tut das wie durch Zauberei, elegant, stilistisch, brillant. Andererseits steckt da natürlich auch drin Zaubertricks, also die Sprengkörper sind manchmal durchaus Blendgranaten, die Pointen manchmal besser als das Argument, die rhetorische Stringenz suggeriert manchmal logische Konsequenz, wo keine ist. Nebenbei, das ist ja auch bei Brecht manchmal so, den Schmitt übrigens ziemlich schätzte. Bei der Faszination, die Schmitt ausübt, muss man natürlich Phasen unterscheiden. Die unterschiedlichen historischen Kontexte, 1930 eine ganz andere Lage und andere Gründe als nach 1945. Sie haben ja gesagt, da reißt die Faszination nicht ab. Nach 45 ist Schmitt der Verfemte, der ein Entnazifizierungsverfahren verweigert, der Unbelehrbare. Sein Denken ist gefährlich, weil es den Konsens des Beschweigens der jüngsten Vergangenheit stört. Als solcher zieht er dann natürlich die Ewiggestrigen an, aber erstaunlicherweise auch einige der hellwachsten Geister der Jungen, also etwa den Historiker Reinhard Koselleck, den späteren Bundesverfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde. Ohne jemals wieder einen Lehrstuhl zu bekommen, hat Schmitt nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht mehr bedeutende Schüler gehabt als jeder andere. Und heute, wenn ich das noch gerade sagen darf, man kann ja sagen, die realen Ereignisse sind zu Konsenszertrümmerern geworden. Wir erleben das gerade.
Herr Höfle.
Und da wird er natürlich neuerdings wieder aktuell.
Wunderbar, wie Sie das jetzt entfalten. Aber jetzt müssen wir unbedingt zur Literatur kommen. Nämlich Sie schreiben gleich zu Beginn, ja, faszinierend, Zauberei, wie unverzichtbar die Literatur als Bezugssystem für sein Denken gewesen sei. Also auch für sein Leben selbst. Er habe Literatur nie als nur Fiktion, Spiel, höherer Schein aufgefasst, sondern als was?
Also was Literatur für Schmitt leistet, ist, was er immer wieder betont und was man dann auch feststellt, es gelingt ihr, historische und politische Situationen symbolisch zu verdichten und damit zu einer Klarheit für ihn zu bringen, die Sachtexte weit übertreffen kann. Aber zweitens und sehr wesentlich, er findet sich in Literatur, in literarischen Gestalten wieder. Er, man kann sagen, braucht, vielleicht missbraucht sie als Spiegel seiner selbst. Mhm. Er identifiziert sich mit ihnen, gibt seinem eigenen Leben, seinem Schicksal damit einen geradezu mythischen Status. Ein Beispiel wäre Benito Cereno, der Kapitän eines Sklavenschiffs in einer Novelle von Herman Melville, der ist in die Hände der meuternden Sklaven gefallen und muss einem besuchenden amerikanischen Kapitän gegenüber die ganze Zeit über so tun, als sei er in Wahrheit noch der Kommandant dieses Schiffs. Mit dieser Figur, sagt Schmidt, ist besser als irgendwo sonst die Situation des Intellektuellen in der Diktatur erfasst. Und nach dem Krieg hat er manche Briefe einfach mit Benito Cereno unterschrieben. Also dieses Persönliche und Politische, das ist bei Schmidt gerade auch in seiner Literatur Befassung engstens miteinander verbunden.
Ein weiterer starker literarischer Bezug, den Sie herausarbeiten, ist Shakespeare. Im ersten Moment könnte man denken, die großen Königsdramen, Macbeth, König Lear, Richard III., da, wo es um politische Macht, Willkür, Ranküne geht. Aber es sind ganz andere Shakespeare-Figuren, mit denen er sich identifiziert.
Also zur Hauptsache sind es im Grunde zwei Figuren. Einmal Othello, der Eifersüchtige, der Mohr von Venedig, der wird ihm in den 20er Jahren geradezu zur Obsession, zur Selbstobsession und dann in den 50er Jahren Hamlet. Wieso Othello? Schmidt hat sich fast lebenslang immer wieder und sehr intensiv als der Betrogene gesehen. Er neigt zu rasenden Eifersuchtsanfällen. Ein interessanter Einsicht im Tagebuch: Es gibt keine anderen Betrüger als betrogene Betrüger. Othello war nicht treu. Das steht zwar bei Shakespeare so nicht, aber so adaptiert er den Mythos für sich selbst. Aber es ist nicht nur privat, sondern in dem Moment, in dem für Othello das Vertrauen zusammenbricht, den weitet er ungeheuer aus zu einer quasi modernen Sinnkrise, in der Werte und Bedeutungen ihre Festigkeit verlieren und sich auflösen. Hamlet ist in Deutschland sozusagen ein Stück, das ist selbstverständlich im Mittelpunkt, spätestens seit der Parole eines Gedichts aus dem Vormärz: Deutschland ist Hamlet. Mhm. Und das wird für Schmidt dann in den 50er Jahren ein Thema, über das er sogar ein Buch schreibt, weil er meint, er hat mit einer englischen, damals längst vergessenen Shakespeareologin des Hamlet-Rätsels Lösung entdeckt. Hamlet, das sei für die Zeitgenossen erkennbar ein Porträt von James I., dem Nachfolger Elisabeths. Das ist krude und nicht belegbar, rein spekulativ. Aber was er daraus macht und darauf aufbaut, das ist schon wieder viel interessanter. Wir können da, denke ich, nicht jetzt in die Einzelheiten gehen.
Aber es ist auch interessant, wie Sie schildern, wie Schmidt nach 1945 sich auch ja literarisch gewissermaßen herausgeredet hat aus jeder Verantwortung. Hitler zeichnet er da als lächerliche Figur, der er sich, Zitat, als geistig unendlich überlegen fühlte, und vergleicht ihn mit einer Schiller-Figur, der Dramenfigur Demetris. Und später stilisiert er sich selbst als Verfolgten anonymer Mächte, wie der Held in Kafkas Prozess. Ausgerechnet. Ich meine, so grotesk das anmutet, in Schmidts Kopf muss sich das ja irgendwie stimmig gefühlt haben. Ja, ich bin so jünger wie der Held in Kafka.
Da ist natürlich, da kriegt man auch diese Schwererträglichkeit des Selbstmitleids und der Larmoyanz in seinem berüchtigten Tagebuch Glossarium mit. Schmidt gießt einerseits Spott über die Kafka-Welle der Nachkriegszeit aus. Wir leben jetzt ja alle in Kafkanien, schreibt er zum Beispiel, oder er reimt: Der Deutsche hat jetzt keine Zeit, er muss jetzt Kafka lesen, er strengt sich an und ist bereit, an Kafka zu genesen. Aber Sie sagen's, er sieht sich auch als eben das Opfer in einem Prozess gegen sich, und da stört's gar nicht, dass Kafka Jude ist. Umstandslos kann Schmidt sich wie in Hamlet so auch in Josef K. hinein projizieren, als Opfer, man höre, einer Judenverfolgung, bei der die Juden nicht die Verfolgten, sondern die Verfolger sind, also Täter-Opfer-Umkehr.
Andreas Höfele, vielen Dank, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Und das Buch Karl Schmidt und die Literatur ist im Verlag Dunker und Humblot erschienen. Es hat 532 Seiten, kostet 39,90 Euro.